Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet-Glauben-Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Schöpfung und Evolution, drei Wissenschaftler, drei Positionen, eine Debatte. Dieses Buch ist in diesem Jahr vom Institut für Glaube und Wissenschaft erschienen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber danach beginnt schon die Diskussion. Schuf er allein durch das Wort oder doch durch Evolution? Wie lange dauerten die Schöpfungstage wirklich? Was sagt die Naturwissenschaft zum Alter der Erde? Und lassen sich wissenschaftliche Erkenntnisse heute überhaupt noch mit der Bibel vereinen? Drei christliche Wissenschaftler, Barbara Drossel, Reinhard Junker, Siegfried Scherer, sind dazu in einer Reihe jetzt bei uns im Interview. Dazu ist heute Siegfried Scherer im Begründet-Glauben-Podcast. Herr Scherer, Sie haben Biologie, Chemie und Physik an der Universität Konstanz studiert. Sie haben im Fach Pflanzenphysiologie promoviert und waren 1991 bis 2021 Professor für mikrobielle Ökologie an der Technischen Universität München und von 2003 bis 2013 geschäftsführender Direktor des Zentralinstituts für Lebensmittel- und Ernährungsforschung. Bis 2006 waren Sie ehrenamtlicher Vorsitzender der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Herzlich willkommen im Begründet Glauben Podcast.
Vielen Dank.
Herr Scherer, auch Sie werde ich heute zu dem Verhältnis von Schöpfung und Evolution befragen. Die Bibel beginnt ja ganz unmittelbar mit den Worten: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was genau verstehen Sie denn unter Schöpfung?
Also zunächst mal finde ich das ganz toll, dass die Bibel so anfängt. Gott steht am Anfang, Gott steht vor allem, Gott steht hinter allem, Gott steht über allem, Gott steht unter allem. Das finde ich fantastisch. Das ist die Grundlage der Existenz. Gott ist die Grundlage der Existenz. Und damit sind wir schon beim Thema Schöpfung. Die Schöpfung Gottes ist die Grundlage jeder Existenz, die wir denken können und die wir erforschen können. Gott spricht, Gott will und dann geschieht es und dann entsteht ein Universum und dann entstehen Lebewesen und dann entsteht der Mensch, weil Gott will und weil Gott spricht. Das ist im ganz allgemeinen Sinne Schöpfung. Ob das jetzt Schöpfung ist, die augenblicklich geschieht, da haben wir Beispiele im Neuen Testament, etwa wenn Jesus aus Wasser Wein macht, dieses Wunder zu Kana, das ist Schöpfung aus dem Nichts heraus, ex nihilo, augenblicklich. Das kann Schöpfung sein, aber Gott kann auch schaffen durch Prozesse, die über längere Zeit gehen. Aber immer steht dahinter, Gottes Wille wird Gestalt in dem, was wir erforschen, untersuchen und sehen können.
Vielen Dank. In dem gemeinsamen Buch, das Sie mit Barbara Drossel und Reinhard Junker geschrieben haben, um das es heute geht, geht es maßgeblich um das Verhältnis von Schöpfung und Evolution. Welche Möglichkeiten gibt es Ihrer Meinung nach denn grundsätzlich, Schöpfungstheologie, den Schöpfungsbericht, Schöpfung insgesamt und Evolutionsbiologie zusammenzubringen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt verschiedene Wege, die Christen gehen, um Schöpfungstheologie und Evolutionsbiologie miteinander zu denken, in Übereinstimmung zu bringen mit allen Spannungen, die es da auch gibt. Also es gibt verschiedene Wege, die Christen gehen. Das ist mir ganz wichtig, das zuallererst zu betonen. Und welche Wege man hier geht, sagt nichts darüber aus, welche persönliche Beziehung man zu Gott hat, ob ein Mensch wiedergeboren ist. Das hat damit nichts zu tun. Also Wiedergeborene, ich nenne mal diesen Insider-Begriff, ja, Menschen, die sagen, Jesus ist mein Herr und mein Heiland, die haben da verschiedene Meinungen. Da gibt's die Meinung der theistischen Evolutionslehre. Gott hat am Anfang geschaffen, die Naturgesetze, und aus den Naturgesetzen in Wechselwirkung mit dem Universum, was Gott geschaffen hat durch einen Urknall, geht Leben hervor, geht die ganze Schöpfung hervor. Und das geschieht in einem sich entfaltenden Evolutionsprozess, ohne dass Gott da noch dann irgendwann später eingreifen muss. Gott schafft am Anfang und dann läuft die Sache sozusagen los. Gott legt das Potenzial, sein schöpferisches Potenzial in die Materie, in die Welt hinein. Es hat mal einer so formuliert, Gott macht, dass die Dinge sich machen. Es ist eine Möglichkeit, wie man Schöpfung und Evolutionsbiologie zusammendenken kann. Zweite Möglichkeit ist, dass Gott die Welt geschaffen hat, das Universum geschaffen hat und dass es dann zu Evolutionsvorgängen kommt, die aber nicht ganz von selber laufen. Da gibt es einige Prozesse, die können von selber geschehen, die liegen begründet in der Wechselwirkung von Materie, Energie, von Zufall und Notwendigkeit. Und dann gibt es andere Bereiche, in denen ist ein direktes Eingreifen Gottes notwendig, damit zum Beispiel komplizierte und immer komplexere Lebewesen entstehen, damit zum Beispiel eine allererste Zelle entstehen kann auf einer Urerde. Das geht nicht aus Materie heraus, sondern da brauchen wir ein direktes schöpferisches Eingreifen Gottes. Aber dieses Eingreifen Gottes erfolgt im Gesamtrahmen einer evolutionären Entfaltung des Lebens auf der Erde. Das wäre eine zweite Möglichkeit, wie man Schöpfung und Evolutionsbiologie zusammendenken kann. Und klar gibt es dann eben auch noch die christlichen Positionen, die die Evolutionsbiologie im Kern ablehnen. Das sind dann junge erdekreationistische Positionen. Da kommt dann Evolution im Sinne einer umfassenden Evolution nicht mehr vor, sondern nur noch im Sinne einer Evolution im Kleinen. Wir nennen das Mikroevolution. Also wenn sich Arten beispielsweise bilden, das ist ja auch messbar und beobachtbar. Das kommt noch vor, aber Makroevolution, das im Sinne einer langen Erdgeschichte, das kommt dann da nicht mehr vor.
Gerade dieses Stichwort kann ich als Sprungbrett zur nächsten Frage verwenden. Sie haben den Begriff junge Erde-Kreationismus eingeführt und beschreiben in dem Teil des Buches, den Sie verfasst haben, dass Sie diesbezüglich selbst eine Entwicklung durchgemacht haben. Können Sie kurz noch einmal ausführen, was bedeutet junge Erde-Kreationismus genau und was hat Sie damals denn davon überzeugt, sich zunächst einmal dem anzuschließen und davon auszugehen, dass die Erde jung ist?
Sie sagen gerade schon die Definition des jungen Erdekreationismus, die Erde ist jung. Das heißt, im klassischen jungen Erdekreationismus, wobei es da Varianten gibt, aber ich nehme mal die ganz klassische Form, da wird gelehrt, dass die Erde und in der Regel auch das Universum in etwa 10.000 Jahre alt sind. Also es gibt da keine genaue Festlegung auf eine Jahreszahl, aber so die Größenordnung 10.000, manche sagen auch 6.000, 7.000, manche sagen auch 20.000, aber die Größenordnung. Also im Vergleich zu dem, was uns die Astrophysik und die Geophysik sagt, extrem jung. Und das ist junger Erdekreationismus. Und Gott hat am Anfang geschaffen und er hat in 6 Tagen geschaffen. Häufig wird Wert darauf gelegt zu sagen, es sind 6 mal 24 Stunden gewesen, also tatsächliche Tage. Das Wort Yom im Schöpfungsbericht wird dann tatsächlich als ein Tag mit 24 Stunden verstanden. Das ist der Denkrahmen und dann müssen eben alle Beobachtungen, ob das astrophysikalische Beobachtungen sind, ob das paläontologische, also von der Fossilüberlieferung herkommende, von der Bildung geologischer Schichtfolgen herkommende Beobachtungen sind, das muss man dann alles erklären in einem Zeitraum von wenigen nicht 1000 Jahren tatsächlich, sondern von wenigen 100 Jahren, was jetzt die Geologie anbelangt oder die Schöpfung selber von Stunden. Das ist junger Erdekreationismus. Der ist sehr verbreitet in den Vereinigten Staaten, gibt es aber auch in vielen anderen Teilen der Welt. Man nimmt also die 6 Schöpfungstage tatsächlich wörtlich.
Und jetzt dazu, Sie sagen ja selber, dass Sie ursprünglich sich als junge Erde-Kreationist bezeichnet hätten. Was war damals die Umstände, welche Vertreter kannten Sie oder warum waren Sie überzeugt, dass die Erde jung ist?
Das hatte theologische Gründe. Ich bin als Atheist an die Universität gekommen und habe als Atheist begonnen, Biologie zu studieren. Und dann bin ich durch den Kontakt mit einer SMD-Gruppe, mit Studierenden aus der SMD, Studentenmission Deutschland, bin ich dann zum Glauben gekommen. Und habe dann sehr schnell Kontakt gefunden, weil mich die Fragen bewegt haben. Ich habe im Studium ja Evolution gelernt, rauf und runter, das kommt in jeder Vorlesung vor. Und das hat mich dann sehr beschäftigt und dann habe ich angefangen, Literatur zu suchen und bin auf Literatur des amerikanischen Junge-Erde-Kreationismus gekommen. Habe dann auch in Deutschland Christen kennengelernt, die diese Lehre vertreten haben. Und als junger Christ, ich hatte wirklich keine Ahnung gehabt von Bibel und vom Glauben. Und als junger Christ dachte ich, ja, so steht es in der Bibel und so ist es. Also glaubst du das jetzt auch? Das war also ein theologischer Grund letztendlich. Ich habe mir gedacht, nur so kann man den Schöpfungsbericht der Bibel verstehen. Und wurde darin bestärkt von Christen, die das eben auch so gelehrt haben.
Und was war dann das Ausschlaggebende, das Ihre Meinung geändert hat? Und wie würden Sie sich heute bezeichnen, wenn Sie sich nicht mehr als junge Erde-Kreationist bezeichnen würden?
Der Prozess, der mich dazu gebracht hat, meine Meinung zu ändern, der war lang und langwierig und schwierig. Sie hatten es ja in meiner Vita gesagt, dass ich lange Zeit bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen mitgearbeitet habe und fast 8 Jahre lang auch als erster Vorsitzender von Wort und Wissen. Und wir haben bei Wort und Wissen versucht, mit allen Kräften, die wir hatten, die naturwissenschaftlichen Daten zu verstehen vor dem Hintergrund eines Erdalters von, sagen wir mal, 10.000 Jahren. Und da hat es hauptamtliche Mitarbeiter gegeben aus Geologie, aus Biologie. Und ich habe sehr, sehr enge Kontakte mit dem amerikanischen Kreationismus gehabt, die das auch versucht haben. Und je länger wir das versucht haben, desto klarer ist mir geworden, das funktioniert nicht, ist nicht erfolgreich. Und ich wollte das lange nicht wahrhaben. Weil ich dachte, theologisch bist du ja verpflichtet, das steht doch so in der Bibel. Also muss es auch irgendwie passen und gehen. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis ich mir selber eingestehen konnte, die Sache ist nach allen Kriterien, die ich aus der Wissenschaft kenne, gescheitert. Bis ich mir eingestehen konnte, wenn ich an das, was im Junge-Erde-Kreationismus gelehrt wird und was ich auch theologisch selber vertreten habe, wenn man an die wissenschaftlichen Daten und wissenschaftlichen Hypothesen den Maßstab anlegt, den ich in meinem Beruf, ich war dann ja schon Professor an der TU München, ich habe Doktoranden und Masterstudenten und so weiter gehabt. Und dann habe ich festgestellt, musste ich mir eingestehen, wenn du die Kriterien, mit denen du deine Masterstudenten und deine Doktoranden beurteilst, das, was die machen, wenn du die Kriterien anlegst an den jungen Erdekreationismus, dann bleibt nichts mehr übrig. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, also das ist jetzt so. Und dann erst habe ich mich getraut zu fragen, ja, kann man denn den Schöpfungsbericht auch anders verstehen? Ist es denn in Stein gemeißelt, was ich 15, 20 Jahre lang als unumstößlich angenommen habe? Kann man nicht vielleicht doch den Schöpfungsbericht anders verstehen? Lieg ich vielleicht falsch mit meiner theologischen Meinung? Das war ein schwieriger Weg, mir diese Fragen zu gestatten und die dann auch zu durchdenken. Also so hat sich meine Meinung geändert, naturwissenschaftlich gesehen und auf der anderen Seite eben dann auch theologisches Fragen. Was sagt denn die Bibel wirklich?
Das heißt, Sie würden heute auch bezogen auf die Schöpfungstage annehmen, dass ein Schöpfungstag für eine längere Zeitperiode steht oder...
Nein, ich bin heute der Meinung, dass man den Schöpfungsbericht, den sogenannten ersten Schöpfungsbericht, in 1. Mose 1, Vers 1 bis 1. Mose 2, Vers 4, dass man diesen Text überhaupt nicht naturwissenschaftlich verstehen sollte. Weder in dem Sinne, dass ein Tag 24 Stunden ist, noch in dem Sinne, dass ein Tag 1000 Jahre oder 1000 oder 1 Million Jahre und was auch immer ist. Ich denke nicht, dass ein naturwissenschaftliches Verständnis diesem Text angemessen ist.
Darf ich dann noch tiefer fragen, was wäre dann das angemessene Verständnis dieses Textes?
Ich glaube, dass dieser Text eine Offenbarung Gottes ist. Ich stimme nicht mit der üblichen theologischen Meinung überein, dass sich da irgendjemand mal, was weiß ich, in einer babylonischen Gefangenschaft und sich da Priester zusammengesetzt und haben dann da irgendwelche Texte entworfen, sich ausgedacht oder wie auch immer. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Genesis 1, 2, 3, also da ist dann auch der Sündenfall und die Garten-Eden-Geschichte dabei. Ich glaube, das ist Offenbarung. Diese Texte sind geoffenbarte Texte. Und sie haben eine unglaublich tiefe und wichtige Bedeutung. Diese Texte sind das Fundament des judäo-christlichen Glaubens. Und meine persönliche Meinung ist, dass, wenn wir jetzt Genesis 1 anschauen, also das erste Kapitel, ich tendiere dazu zu denken, dass dies eine prophetische Schau ist, und zwar eine prophetische Schau in die Vergangenheit, eine retrospektive Prophetie. Wer immer von Gott diese Prophetie bekommen hat, das weiß ich nicht. Wir haben Beispiele dafür, dass Menschen, die die Bibel geschrieben haben, Visionen hatten. Ob das die Daniel-Vision ist, Altes Testament ganz häufig, aber Neues Testament, Johannes-Offenbarung. Das ist jetzt die Vision, die geht vorwärts, sie geht in die Zukunft. Und wie offenbart Gott solche Dinge? Indem er Visionen Gesichte schenkt und die schreiben die Menschen dann auf. Und da hat einer ein Gesicht, eine Vision bekommen über das Schöpfungshandeln Gottes. Und Gott hat ihm da Dinge gezeigt und er hat diese Dinge, das, was er gesehen hat, oder sie, vielleicht war sie auch eine Frau, das haben sie aufgeschrieben in den Worten ihrer Sprache, in den Worten ihrer Zeit, auch ihres Weltbildes. Und ich glaube, dass Gott darauf geachtet hat, dass sie das so aufgeschrieben haben, dass die Kernbotschaft der Offenbarung durchkam. Und wenn wir schon dabei sind, was ist jetzt die Kernbedeutung der Schöpfungsoffenbarung? Was sind die fundamentalen theologischen Aussagen? Da gibt es eine ganze Reihe, echt fundamental. Gott existiert. Gott ist der ewige Schöpfer. Gott ist nicht Teil seiner Schöpfung. Das ist von höchster Bedeutung. Wir lesen in diesen wenigen Zeilen, Gott ist Person. Gott ist Gemeinschaft. Gott verfolgt ein Ziel mit seiner Schöpfung. Wir hören, Gott schafft durch sein Wort. Und das gibt dann wieder die Verbindung auch zu Jesus Christus, der das Wort Gottes ist. Gott ist die Quelle des Lichts. Auch hier haben wir wieder Verbindungen ins Neue Testament. Wir lesen, dass Gottes Schöpfung gut und vollkommen ist. Das sind die fundamentalen, es gibt noch mehr, also das sind die fundamentalen theologischen Aussagen des Schöpfungsberichts. Die sind für mich viel, viel, viel wichtiger als die Frage, was ist da jetzt mit diesem Tag? Ja, Gott hat es in Perioden offenbart, in Einheiten offenbart. Das hat für den Seher so ausgesehen wie ein Tag, Tag und Nacht, und dann hat er das so genannt. Aber das ist keine naturwissenschaftliche Ebene. Ich halte es nicht für gut, wenn wir naturwissenschaftlich interpretieren, Genesis 1.
Vielen Dank. Jetzt möchte ich noch mal kurz zurückspringen. Sie meinten vorher, dass gerade in dieser Auseinandersetzung und auch dem Weg vom Junge-Erde-Kreationismus weg zu der Annahme, dass es eine ältere Erde sein muss, eben auch die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse eine zentrale Rolle für Sie gespielt haben. Könnten Sie da jetzt aus Sicht der Biologie, Chemie, vielleicht auch Physik, haben Sie ja alles studiert, nochmal einige Beispiele, konkrete Beispiele benennen, die darauf hinweisen, dass die Erde älter ist, dass sie alt ist?
Ja, da gibt es vor allem Beobachtungsdaten und deren Interpretation, die kommen aus der Astrophysik. Ich kann mir vorstellen, dass Barbara Drossel, die werden Sie das auch fragen und ich vermute mal, die kann das besser erklären als ich, die ist Physikerin. Ich sehe einfach keinen Weg, die astrophysikalischen Beobachtungsdaten sinnvoll zu interpretieren im Rahmen einer 10.000 Jahre alten Schöpfung. Das fängt mit der Tatsache an, dass wir Sterne sehen können, die Millionen von Lichtjahren entfernt sind. Und das kann man messen, dass die so weit entfernt sind. Das Licht ist bei uns. Natürlich kann man jetzt sagen, gut, Gott hat das Licht erschaffen auf dem Weg von den Sternen zu uns. Also Gott hat ein scheinbares Alter geschaffen. Gott hat das so gemacht, als dass es aussieht, als ob es alt wäre, aber in Wirklichkeit ist es jung. Also da wird man dann mit der Frage konfrontiert, täuscht uns dann Gott, wenn er das Licht auf dem Weg schafft? Und dann gibt's aber Beobachtungen im Universum, die sind so, dass man eigentlich wirklich von einem täuschenden Gott ausgehen müsste, wenn man die 10.000 Jahre bringt. Galaxien, die ineinander sich bewegen, das kann man sehen einfach, dass da Galaxien sich überlappen. Das geht nicht in 10.000 Jahren. Also da gibt's viele Beobachtungen. Dann, was mir noch näher liegt jetzt als die Astrophysik, das ist die Geophysik, also die geologischen Altersbestimmungen, die im Wesentlichen auf radiometrischen Altersbestimmungen beruhen. Also auf dem Zerfall von radioaktiven Atomen, deren Halbwertszeit man kennt. Und jetzt kann man gute, begründete Hypothesen machen, wenn man das Ausgangsatom, die Konzentration des Ausgangsatoms kennt, und die Zerfallsprodukte, die kennen wir auch alle und die messen wir in einem solchen Gestein, dann geht daraus ein Alter hervor, das nennt man radiometrische Uhren. Es ist ein Modellalter zunächst. Und da gibt es aber ganz viele von diesen Uhren. Also da gibt es nicht nur eine, wie zum Beispiel Uranblei, das ist das bekannteste. Da gibt es die Rubidium-Strontium-Uhr, die Kalium-Argon-Uhr und. Also es gibt ganz viele unabhängige radiometrische Altersbestimmungen und die geben alle ein sehr hohes Alter der Erde in diesem Fall an. Und wir haben lange versucht, in der Studiengemeinschaft Wort und Wissen und auch im internationalen Kreationismus diese Daten anders zu interpretieren. Beispielsweise könnte man sagen, ja, die Zerfallsgeschwindigkeit war schneller, so viel schneller, dass aus den Millionen Jahren ein paar tausend Jahre werden. Aber wenn das so ist, dann würde auch die Hitzeentwicklung größer werden und dann würde die Erde sich in einen glutflüssigen Ball verwandeln, wenn das so schnell geht. Also das ist ja nicht der Fall. Also kann man postulieren, Gott hat zwar die Elemente schnell zerfallen lassen, aber er hat die Hitze aus dem System entfernt. Kann man machen, ja, das könnte Gott natürlich tun, weil Gott ist allmächtig. Aber es ist wissenschaftlich gesehen, sind das dann alles Ad-hoc-Hypothesen. Ich kann alles erklären mit einem allmächtigen Gott, der die Dinge so macht, dass sie alt aussehen, aber Jungs, ich kann es alles erklären mit diesem Modell. Oder ich denke jetzt auch aus der Geologie die Kontinentalverschiebung. Das ist gar keine Frage von den Beobachtungsdaten, Fossilien und Gesteinsschichten, dass es früher mal einen Urkontinent gegeben hat. Und dann ist ja auseinandergedriftet und dann ist der Atlantik entstanden und der Pazifik entstanden. Man kann messen, wie schnell diese Drift geht. In einem jungen Erdkreationismus hat man ein paar hundert Jahre, um Europa von Amerika zu entfernen. Und wenn diese gewaltigen Geschwindigkeiten der Drift, die würden solche Reibungsenergien erzeugen, dass wieder die Erdkruste aufschmelzen würde. Und das kann ja nicht sein. Also Gott hat dann die Energie weggenommen. Es gibt so viele Beobachtungen, die sich nicht in einer wissenschaftlichen Weise mit einer jungen Erde erklären lassen. Das hört sich jetzt ganz, ganz hart und krass an, aber ich würde heute sagen, der Versuch, alle diese Daten zu deuten im Rahmen einer jungen Erde, der ist hoffnungslos.
Vielen Dank. Sie gehen jetzt auch in den Ausführungen ganz auf den Anfang ein, auf die Entstehung des Lebens, auf den Übergang von Tod zu lebender Materie, was ja immer noch eine nicht geschlossene Lücke in der Wissenschaft ist. Können Sie da noch etwas drauf eingehen und auch Ihre Ansicht zu dem Übergang von toter zu lebender Materie?
Ja, die Frage, wie die erste Zelle, wenn es denn eine erste Zelle gegeben hat, vielleicht hat es ja auch viele gegeben, also die Frage, wie eine erste Zelle, wie Leben aus Nichtleben entstehen kann, das ist sozusagen der heilige Gral der evolutionsbiologischen Forschung. Wir wissen nichts darüber. Wir haben 80 Jahre, 100 Jahre, naja, es ist ja bald 100 Jahre Forschung zu diesem Thema. Es hat angefangen mit der Ursuppenforschung und dann gibt es dann viele, viele, viele andere Modelle, die gefolgt sind. Es gibt zigtausende, buchstäblich, es gibt zigtausende wissenschaftliche Veröffentlichungen zu dieser Thematik, wo Wissenschaftler versucht haben zu erklären, wie Leben aus Nichtleben entsteht. Und die Bottomline, also wenn man die Summe aus diesen zigtausend Veröffentlichungen zieht, dann ist die gemeinsame Botschaft: Wir wissen es nicht. Es ist nicht gelungen, dafür auch nur ein ultraspekulatives Gedankenmodell zu machen, was irgendeine Überzeugungskraft hätte. Je mehr wir erforschen darüber, wie eine erste Zelle ausgesehen haben muss, wir haben ziemlich gute Vorstellungen, wie die ausgesehen haben muss, aus der vergleichenden Biologie und aus der vergleichenden Genetik. Wenn wir das konfrontieren mit dem, was wir tatsächlich wissen, wie man dahin kommt. Je mehr wir wissen über das Leben, je mehr wir wissen über die chemisch-physikalischen Vorgänge, die auf einer Urerde stattgefunden haben könnte, desto größer wird das Rätsel. Je mehr wir forschen, desto größer wird das Rätsel. Das ist eine Beobachtung und das kann man wissenschaftlich begründen. Warum ist das so? Der Grund dafür ist, dass Leben fundamental anders ist als Nichtleben. Leben ist fundamental anders als abiotische Substanzen wie Steine oder Sonnensysteme, was auch immer es anorganisch gibt. Leben ist dem Wesen nach anders. Und deshalb halte ich es für grundsätzlich unmöglich, Leben auf Nichtleben zurückzuführen. Es ist nicht eine Frage der graduellen Unterschiede, es ist ein wesenhafter Unterschied. Der wesenhafte Unterschied zwischen Leben und Nichtleben ist, dass Leben zweckmäßig ist, dass Lebewesen Ziele verfolgen. Selbst wenn Sie das einfachste Lebewesen hernehmen, Bakterien, dann sieht man, dass ein Bakterium zielgerichtet und zweckmäßig konstruiert ist. Das gilt für Gene, das gilt für Proteine. Ich habe 30 Jahre lange Vorlesungen gehalten, 30 Jahre lang über Genetik zum Beispiel, über Grundlagen der Biologie bei Mikroorganismen. Und da habe ich in jeder Vorlesungsstunde wahrscheinlich zigmal gesagt, diese Struktur ist deshalb so, damit eine bestimmte Funktion erfüllt wird. Die ist zweckmäßig, da gibt es ein Ziel. Das ist auf allen Ebenen des Lebens evident, es ist das Kennzeichen, eines der Kennzeichen von Leben. Zielgerichtetheit und Zweckmäßigkeit finden Sie nirgends in der unbelebten Natur. Nehmen wir ein Beispiel. Ich glaube, ich habe das auch in unserem gemeinsamen Buch gebracht. Wenn der Wind weht über dem Ammersee, und dann kommt es zur Bildung von Wellen. Oder wenn der Wind weht und dann bewegen sich draußen die Blätter. Dann würde niemand sagen, der Wind weht, damit sich die Blätter bewegen. Es würde kein Mensch würde das sagen. Das ist eine unsinnige Aussage. Wenn Sie einen Vogelflügel haben, der eine bestimmte Struktur hat, die nämlich einen Auftrieb erzeugt, weil er ein bestimmtes Profil hat, dann wird jeder Biologe sagen, der Vogelflügel hat dieses Profil, damit eine Luftströmung Auftrieb erzeugt, damit der Vogel fliegen kann, damit der Vogel sich Nahrung beschaffen kann. Das sind alles Ziele. Kein Mensch würde sagen, die Erde kreist um die Sonne, damit. Ja, warum kreist die um die Sonne? Also es sei denn, man geht davon aus, dass Gott die Erde geschaffen hat mit dem Ziel, ein Lebensstandpunkt für Menschen zu sein. Aber dann haben wir ja schon wieder eine Zielsetzung, die kommt im Sonnensystem sonst nicht vor. Also das ist das fundamental andere am Leben. Und wir können leben. Ich bin der Überzeugung, es wird nie gelingen. Das ist nicht eine Frage unseres mangelnden Wissensstandes. Es wird grundsätzlich nicht möglich sein, Leben mit seiner Zielsetzung, mit seinem Informationsgehalt. Leben ist Information. Information ist eine geistige Entität, ist die geistige Kategorie. die kommt im abiotischen Natur nicht vor. Ich bin der Überzeugung, ist eine Voraussage von mir, es wird niemals gelingen, Leben auf Nichtleben zurückzuführen.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!